Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
Anna Peinelt
und Christian Thiel.
Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sache mit der Liebe. Und wir steigen etwas verspätet ein zu einem sehr hoffentlich dann immer noch aktuellen Thema, nämlich sexuelle Gewalt an Frauen tatsächlich, im weitesten Sinn zumindest. Wir wollten bei diesem Thema auch nicht ruhig bleiben. Wir wollten gerne etwas dazu sagen, aber uns jetzt nicht politisch einmischen an dieser Stelle, denn man kann an der Stelle sagen, wir finden das ganz furchtbar und hoffen, dass all diese Empörung, die sich jetzt immer weiter ausbreitet, auch etwas bewirkt und stehen da voll dahinter. Aber wir sind ein Liebes-, ein Beziehungspodcast und unsere Idee war jetzt heute mal darüber zu sprechen, was macht das denn zum einen dieses Thema überhaupt, wie können wir jetzt in Beziehung damit umgehen, dass sich auf Beziehungs- und Individualebene etwas ändert, sodass sich im Großen auch etwas ändern kann. Und wie verbreitet ist das Thema eigentlich in Beziehung? Wie kann man damit umgehen? Und was brauchen wir Frauen? Das ist gerade so mein Credo von euch Männern oder von unseren Männern und von anderen Männern, von allen Männern, um uns dahingehend sicherer zu fühlen und tatsächlich auch nicht vom Glauben abzufallen. Ja, denn das kommt ja immer mehr raus gerade. Jede Frau, da kann ich mich mit einschließen, hat sexuelle Übergriffe schon erlebt. Also fast nahezu jede Frau. Und das ist ein Thema, was uns alle sehr beschäftigt und was mich persönlich auch ganz stark beschäftigt hat. Christian und ich haben im Hintergrund auch viel gesprochen. Ich wollte ganz schnell, ganz aktuell dazu was sagen. Das hat sich dann so ergeben, wir bleiben bei der aktuellen Reihenfolge, wie wir produziert haben. Aber das war mir wichtig, an dieser Stelle noch zu sagen. An alle, die sich gewundert haben, haben Anna und Christian dazu auch was zu sagen. Ja, haben wir. Und das war uns nicht egal.
Definitiv. Ich habe das auch in den Gesprächen ja zwischenzeitlich, die wir miteinander hatten, gesagt. Das ist bedrückend, dass es so ist, aber es gibt kein Thema, das so häufig ist in der Beratung. Single-Beratung wie Paarberatung, wie die Frage von, jetzt muss man überlegen, wie man das nennt. Sexualisierter Gewalt wird oft gesagt. Sexueller Missbrauch sagte man früher. Sexuelle Übergriffe ist auch eine gute Formulierung, weil es gibt auch Formen der Übergriffe, die eben noch nicht so sehr unter Gewalt fallen. Und das ist tatsächlich einer der bittersten Teile meiner Arbeit, wie häufig das vorkommt. Und ich teile deine Einschätzung, was die Häufigkeit angeht, von Übergriffen aller Art auf Kinder, auf Jugendliche, junge Frauen. Die Quote ist sehr, sehr hoch und es sind nahezu immer Männer, die das machen. Das kann man ganz klar sagen. Also es kommt natürlich nicht pausenlos vor, weil im Grunde natürlich ich das Thema von mir aus gar nicht erst anspreche. Warum sollte ich? Das ist zu intim, zu persönlich. Aber die Frauen sprechen das von sich aus an und erzählen und dann gehe ich natürlich darauf ein. Und dann bin ich genau in der Situation, die du gerade genannt hast. Dann bin ich in der Situation, dass ich jetzt reagieren muss, angemessen reagieren muss. Und ich muss gestehen, ich fühle mich da sehr in der Verantwortung, ja, richtig zu reagieren. Und ich bin manchmal entsetzt, wenn die mir dann erzählen, welche Reaktionen sie zuvor bekommen haben. Die sagen dann, ja, ich war bei einer Therapeutin und die hat gesagt, ja, aber das ist doch überhaupt kein Missbrauch. Was haben sie sich eigentlich so? Nur weil der Vater sie immer umarmt hat und dabei eine Erektion hatte, müssen sie doch nicht das für gefährlich halten. Also wo ich dann denke, hossa, das ist ein Minimieren. Mir wird also mehr als übel. Also ich sitze dann wirklich da und denke, nein, das kann es doch nicht geben. Aber es ist so, es wird kleingeredet, es wird minimiert. Ach nee, es geht gar nicht um die Frage, also das will ich ganz deutlich sagen, es geht mir überhaupt nicht um die Frage, ob das, was da passiert, rechtlich überhaupt erfassbar ist, ob das rechtlich verfolgt wird oder nicht. Das ist nicht mein Thema als Berater. Mein Thema als Berater ist, dass ich den Frauen, die mir das erzählen, sagen muss, ja, sie haben recht. Das haben sie richtig erlebt. Da ist etwas passiert, was wirklich schwierig war. Und das ist ja die Folge, dass Familien auch zerrissen werden dadurch, dass es keine Kontakte mehr gibt, wenn in dem Fall der Vater das nicht bereut und zumindest ein Signal sendet, oh, ich habe da einen schweren Fehler gemacht, dann wird der Kontakt wahrscheinlich zerreißen und das zerreißt ja ganze Familien dann auch. Also schwierig.
Ja. Und das ist eigentlich, finde ich, hast du jetzt ganz schön schon beschrieben, was meiner Meinung nach auch die Kernprobleme in Beziehung sind oder im Umgang miteinander. Ist auf der einen Seite dieses Schönreden was wir Frauen selbst versuchen, uns, ja, um das ein bisschen runterzureden, was da passiert ist. Naja, vielleicht war es nicht so schlimm gemeint. Oder vielleicht Verantwortung bei sich selbst suchen. Gegenseitig auch versuchen, das irgendwie zu relativieren, ja, das einfach auch ein heftiges Ding ist. Und auf der anderen Seite diese Verharmlosung oder nicht eingestehen wollen von Männern auf der anderen Seite, dass das absolut ein Übergriff ist und dass das nicht in Ordnung ist. Und das begegnet mir jetzt gerade auch noch mal mehr, dadurch, dass ich auch laut geworden bin an der Stelle, ja, und zum Beispiel auf Instagram was geteilt habe dazu, dass ich gesagt habe, wir brauchen euch Männer. Also ich finde, auch in Beziehungen jetzt ist es wichtig, dass ihr für uns da seid, mit uns darüber sprecht. Denn wenn wir uns überlegen, jede Frau hat sowas schon mal erlebt, dann ist es einfach wichtig, in Beziehungen auch mal reinzugehen und zu sagen, okay, und wie hast du dich damit gefühlt? Was kann ich tun, dass du dich in unserer Sexualität sicherer fühlst? Welche Form von Verhalten haben wir vielleicht schon reproduziert, wo du mit mir geschlafen hast, ohne dass du es wirklich wolltest? Oder ich habe irgendwelche sexistischen Bemerkungen gemacht, dir gegenüber, vor Freunden, was auch immer. Da passiert so viel unbewusst, ja, und bis es so verbreitet und so akzeptiert. Und wir hinterfragen viel zu wenig. Also auch mir ist es aufgefallen, ich habe viel zu wenig persönlich auch hinterfragt, ja. Und wir haben überlegt, Christian und ich, wie finden wir da einen Aufhänger für, dass es sich irgendwie lohnt, hier zuzuhören, dass es nicht die tausendste Bekundung ist von, das geht so nicht, sondern was können wir jetzt daraus mitnehmen und welche Fälle beschäftigen uns denn? Und du hast jetzt auch schon mal was angesprochen und ich habe gesagt, spannenderweise, jetzt, man spricht ja dann auch mit Freunden darüber, ne, also auch im Bekanntenkreis oder wie auch immer, weil es gerade so häufig diskutiert. Und was mir aufgefallen ist, auch hier wieder von Männern, Bemerkungen wie, naja, ist ja nicht so schlimm, Frauen machen, ist ja nicht so schlimm, schon mal das Erste, ja, was ist denn daran nicht so schlimm, ja? Es ist in Ordnung, dass einem die Worte fehlen, aber dann, Frauen machen doch auch schlimme Sachen. Ja, aber das hat damit gar nichts zu tun. Und auch eine spannende Sache, die ich gehört habe von einem Freund, der uns erzählt hat, sein Freund hat einen Vertrag mit seiner Frau gemacht, dass er nach der Geburt des ersten Kindes weiterhin wöchentlich das Recht auf einen Blowjob hat. Und da stellen sich bei mir, ich weiß nicht, Christian, was es mit dir macht, ja, aber bei mir als Frau und auch als Frau, die andere Paare berät oder Frauen und Männer, absolut die Haare hoch, weil ich weiß, also wenn der das ernsthaft durchsetzt und die das umsetzen, ohne dass sie sich bereit fühlt, was ich mir nicht vorstellen kann, so von wegen, ja, du bist jetzt im Wochenbett und hier ist gerade das Kind und tralala, aber jetzt ist meine Zeit. Diese Beziehung wird leiden darunter. Und das ist ja das Schlimme, dass so vielen, jetzt rede ich schon wieder so lange. Erstmal frage ich dich, Christian, was hältst du denn davon?
Ich muss jetzt erstmal ein Thema auf wieder Vorlage legen, nämlich, dass Frauen auch schlimme Dinge machen. Dazu muss ich noch was sagen, aber das schiebe ich nach hinten. Das mit dem Blowjob, das ist ganz interessant, weil wir hatten das ja schon mal. Das war, ich habe es mal rausgesucht, Juni 24, 10. Juni 24. Wer die Folge hören will, kann sie gerne hören. Und da ging es wirklich um diese Frage, darf denn ein Blowjob ein Job sein? Also das Problem ist ja der Job, nicht das Blow. Und dann werfe ich hier nochmal einen Zwischenruf meiner Frau ein. Und was bekommt denn jetzt die Frau eigentlich? Nur mal angenommen, sie besteht auf Sex. Es gibt ja Männer, die nach der Geburt ihres ersten oder zweiten Kindes keinen Sex mehr wollen. Darf die Frau jetzt auch drauf bestehen? Was bekommt sie denn jetzt? Also wir sind da auf einem sehr seltsamen Terrain, wo Sexualität als Dienstleistung mehr oder weniger verhandelt wird. Ja, Sexualität ist eine Dienstleistung der Frau. Es ist keine Kommunikation, kein Geben und Nehmen. Das ist ja die Definition der Wir-Folgen und der die moderne Sexualwissenschaft und auch die moderne Sexualtherapie folgt. Es ist eine Form der Kommunikation. Wir sind uns nahe, gefühlsmäßig nahe. Darum geht es ja gar nicht bei dem Blowjob, sondern bei dem Blowjob geht es darum, dass eine sexuelle Dienstleistung erbracht wird. Okay, kann man sich jetzt fragen, ist das hilfreich für eine Beziehung? Und da muss man einfach ganz klar sagen, das hast du ja schon angedeutet, es gibt nichts Gefährlicheres für den Bestand einer Beziehung als Sexualität, die als Dienstleistung verstanden wird. Oder ich drücke es jetzt mal noch anders aus. Ja? Also der Mann sagt, ich bekomme zu wenig Sex. Und die Frau sagt, ach okay, ich muss mich also öfter überwinden und doch Ja sagen. Und dann entsteht so etwas, was ich dann Sexualität auf niedrigem Niveau nenne. Also der Zufriedenheitswert ist niedrig, sehr niedrig bei der Frau. Wahrscheinlich auch beim Mann. Das muss man dazu sagen. Das ist dann, wirkt sich auch auf ihn aus. Und jetzt haben also beide über eine lange Zeit schlechten Sex. Also schlecht im Sinne von die Zufriedenheit ist schlecht, ja. Ob das von den Körperfunktionen her schlecht ist, ist eine andere Frage, ja. Aber Sex ist immer eine Frage des Gefühls und wie wir ihn empfinden und nicht dessen, was genau passiert. So, und was passiert jetzt, wenn die Frau das akzeptiert? Ich erinnere mich noch sehr, sehr, sehr genau an eine Frau, die das gemacht hat und die dann ziemlich entsetzt vor mir saß, weil ihre Beziehung zersprungen ist. Sie hat sich in einen anderen verliebt, ihr Mann wollte sie aus dem Fenster stürzen und also es war ein Riesenchaos, aber sie hatte genau diesen Weg eingeschlagen und dieser Weg hat in diesem Fall, sie hatten zwei Kinder, sie hat genau 1,5-2 Jahre gedauert. 1,5-2 Jahre und dann war die Beziehung komplett am Ende und nicht mehr reparabel, leider. Ich als Berater bin ja eigentlich dafür zuständig, ich soll das jetzt richten, aber ich konnte nicht mehr richten, es war nichts zu richten. Und abgebogen sind die beiden tatsächlich an dieser Stelle. Jetzt nicht mal Sexualität nur als Dienstleistung, aber ein Stück weit eben nicht, oh, wie geht's uns miteinander? Das ist das, worauf ich hinaus will. Wie geht es uns miteinander, Schatz? Ich möchte gerne nach der Geburt auch noch, dass wir beide ein Paar bleiben. Das hätte dieser Mann sagen können von dem Freund, den ihr da getroffen habt. Nein, der Freund von dem Freund. So, ich möchte so gerne, ja, dass wir danach auch noch uns verbunden fühlen, auch noch Sex haben. Ich höre jetzt so oft, dass das nicht der Fall ist bei Paaren, die Kinder haben. Da hat der Mann, hätte der Mann dann recht, wenn er das sagt. Das höre ich auch sehr oft. Leider. Das dürfte er sagen zu seiner Frau und er darf zu ihr auch sagen, du, was können wir denn tun und was können wir machen, wie können wir dafür sorgen? Dann sind sie in Beziehung und das finde ich so traurig an der Geschichte, weil wenn wir auf sexuelle Dienstleistung kommen, vertraglich festgelegt, ich habe gelernt, man darf das, ich habe das herausgefunden, man darf das. Es ist erlaubt, ja, der Vertrag ist erlaubt, einzuklagen ist er nicht, aber es ist tatsächlich nicht illegal, so einen Vertrag zu machen, ein Ehevertrag, der Dinge enthält, die eigentlich unserem Verständnis von Partnerschaft widersprechen, ist erlaubt. Ist auch eine krude Geschichte, aber man darf sowas tatsächlich in Eheverträge schreiben, wenn man will, dass man irgendwelche Dinge erwartet und bekommt und ob man sie dann auch kriegt, ist eine ganz andere Sache. Aber unserem Verständnis nach darf man das natürlich nicht.
Nee, ich finde, im gleichen Zusammenhang muss man auch mal Pornokonsum sich anschauen. Und das ist diese, wo eben trotzdem vornehmlich Männer noch denken, sie dürfen oder sie haben das Recht, ihre Regulation an Frauen auszulagern oder an ihre Frau. Und dann noch zu drohen, ja, wenn du das nicht machst, dann muss ich aber Pornos gucken oder also dann muss ich quasi betrügen oder dann muss ich in Puff gehen oder dann muss ich was auch immer. Da verliere ich als Frau nicht nur, dass ich mich nicht mehr sicher fühle, auch nicht verstanden und gesehen, also alle Dinge, die mir wichtig sind, sondern ich verliere auch Respekt. Wenn ein Mann ist quasi, also für mich sind das reife männliche Qualitäten, die Fähigkeit, sich selbst regulieren zu können. Und wenn ich mich nicht unter Kontrolle habe, also auch sexuell und ich brauche dafür unbedingt den Körper meiner Frau oder Pornos oder muss es mir anderweitig kaufen, ja, und das ist jetzt ja auch in diesem prominenten Fall viel zu weit gegangen, dann denke ich auch, was ist denn mit dir los? Du hast nicht gelernt, dich zu regulieren und das wird sich natürlich auch auf andere Bereiche. Und das habe ich jetzt gesehen, ich habe mit meinem Mann zusammen auf Instagram einen Beitrag gemacht, wo ich ihn gefragt habe und ich finde, das ist nämlich eine schöne Art, Verständnis in die Beziehung zu bringen. Warum verletzt es mich, wenn du Pornos schaust? Mein Mann guckt keine Pornos mehr, aber warum würde es mich denn verletzen, wenn? Um auch mal zu zeigen, was macht das mit Frauen? Ja, jetzt hat er geantwortet und mich sehr gut abgeholt und die Frauen schreiben drunter, wow, super, toll, dass es sowas gibt und was auch immer. Was schreiben die Männer drunter? Wow, was ein Schoßhündchen. Und ich denke mir, da ich verliere als Frau, ja, ihr denkt, ihr seid die großen Macker vielleicht, die hier sowas drunter schreibt, ja, und einen Mann dafür kritisiert, dass er seine Frau versteht, warum sie etwas verletzt. Ihr outet euch damit, dass ihr denkt, ihr habt das Recht, ihr könnt Pornos gucken, ihr könnt die Frau betrügen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und wer Verständnis für seine Frau hat und wer auf sie eingehen will und genau gesunde Beziehungsqualität an den Tag legt, der wird kritisiert. Und deswegen ist das ja auch so schwer, wahrscheinlich jetzt gerade für Männer, sich zu positionieren mitunter, ja. Weil da haben wir, glaube ich, als Frauen auch sehr wenig Einblick, was da abgeht miteinander. Das finde ich echt heftig, ja. Das hat mich auch sehr traurig gemacht. Und an der Stelle kann ich nur sagen, ja, es schadet aber der Beziehung und es schadet der individuellen Sexualität. Und
nun haben wir seit einer Weile ja eine Welle der Maskulinität oder wie ein Gesellschaftsanalytiker es gesagt hat, wir leben im Jahr des Adrenalins. Also männliche Hormone zählen. Das merkt man auch. nicht nur Donald Trump und die Amerikaner haben damit zu tun, dass sehr männlich dominierte Sichtweise vorherrscht, sondern das sieht man auch bei uns, dass es immer mehr Gruppen gibt, in der Männlichkeit in einer ganz bestimmten Form definiert wird, und zwar in einer sehr übergriffigen. Also die leben in einer Gesellschaft, in der es problemlos möglich ist, auf Telegram eine Gruppe aufzumachen, wie schaffe ich es, Frauen bewusstlos zu machen und dann Sex mit ihnen zu haben. Das ist, ja, ist furchtbar, aber das ist Realität. Das ist nicht verboten. Also Telegram ist nicht verboten, weil es diese Gruppen dort gibt, sondern die dürfen weitermachen. Und was ich neulich hatte, war auf Facebook, wurde ich geworben von einem Unternehmen, das seinen Sitz auf Zypern hat. Und dieses Unternehmen wollte mir ein AI-Girl verkaufen. Das AI-Girl ist völlig tabulos. Das macht, was ich will. Für 12,99 Euro macht das, was ich will. Das ist jetzt noch nicht illegal, aber der Anbieter warb damit, dass ich also ein Foto von meiner Kollegin hochladen könnte. Ja, also das war wirklich die Werbung. Ein Foto von der Kollegin hochladen könnte. Jetzt sind wir im Bereich der Illegalität. Und ich könne auch ein Foto meiner Ex hochladen. Damit wurde auch geworben. So, und jetzt haben wir also den Fakt, dass für eine illegale Dienstleistung in einem deutschen Medium, Facebook ist ein deutsches Medium, jedenfalls wenn es eine deutsche Seite hat, dafür geworben werden darf. Die Bundesregierung tut nichts. Ja, der zuständige Kanzler sagt, das sind alles die Ausländer schuld, habe ich gerade gehört, hat er im Bundestag gesagt, das sind die Ausländer schuld. Ja, Christian Ulm, oder wie heißt er? Ist ein sehr ausländischer Name, würde ich jetzt dazu sagen. Also wir leben in einer sehr schwierigen Lage, weil dieser ganze Bereich der sozialen Medien schwer zu regulieren ist oder der Wille zur Regulierung nicht da ist. Was soll jetzt passieren? Also die Menschen machen es und immer mehr Männer oder ein bestimmter Teil der Männer findet es interessant, sich in diesen Bereich zu begeben, der Maskulinität, so wie sie dann vorstellen. Die stellen sich das vor als, ich bin der Überlegene, Frauen haben unterlegen zu sein. Das ist bedrückend zu sehen, aber es ist eine gesellschaftliche Tendenz, nicht nur bei uns. Das kommt ja aus den USA wirklich ganz massiv. Alle Wellen kommen aus den USA zu uns herüber. Und gerade das kommt massiv zu uns herüber. Ja. Also eine der ersten Amtshandlungen von Donald Trump war zum Beispiel, dass er zwei nahezu Verbrecher, muss man sagen, Männer, die mit Frauen gehandelt haben, die in Rumänien im Knast saßen, erpresst hat und in die USA zurückgeholt hat. Und einer dieser Männer sagte dann, naja, also ich habe noch nie Sex mit einer Frau gehabt, die nicht weint. Und wenn sie nicht weint, dann schlage ich sie halt zusammen, bevor ich Sex mit ihr habe. Solche Formen der Herabwürdigung, in dem Fall geht es ja um mehr als Herabwürdigung, da geht es um Verletzung, körperliche, seelische Verletzung, dürfen öffentlich artikuliert werden, werden öffentlich artikuliert. Und es gibt Männer, die sich damit identifizieren. Ja, so hart muss ich sagen.
Ja, und das ist ja das, wo ich sagen würde, das betrifft jetzt gerade oder macht so viele Frauen gerade betroffen. Dass man jetzt von einem Christian Ulm, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum so viele so stark das trifft, so ein Typ, der eigentlich ganz unscheinbar aussieht, ja, so der nette, fast schon trottelige Typ von nebenan, und jetzt kommt da so ein Banger, dass man sich dann irgendwie, dass jede Frau sich bestimmt auch insgeheim fragt, wäre mein Mann für sowas auch in der Lage? Und wenn man jetzt hört, es gibt ganze Telegram-Gruppen und es gibt irgendwie AI-Girls, dafür gibt es ja einen Markt, ja? Es gibt ja nicht umsonst dann, also sowas wird ja nicht angeboten, wenn es keine Abnehmer gibt. Das heißt, diese ganzen Fälle sind keine Einzelfälle. Und das ist das, was uns alle so beunruhigt. Und das ist das, um den Bogen jetzt zurückzuschlagen, zu was können wir denn in Beziehung tun? Was können auch Männer die Verantwortung für ihre Beziehung, die wollen, dass ihre Frau sich bei ihnen sicher gesehen und verstanden fühlt, was können die denn tun? Und da ist mir wichtig, tatsächlich sich mal hinzusetzen als Paar und über genau diesen Fall oder diese Fälle oder auch den Hintergrund, den persönlichen Erfahrungshintergrund der Frau zu sprechen, zu sagen, was hast du denn da schon erlebt? Und sich das als Mann mal anzuhören und auch zu sagen, das ist falsch, das ist nicht gut und ich will keinen Sex zwischen uns, wenn du das nicht möchtest. Dann lass uns daran arbeiten, wie du diesen Sex haben willst. Was kann ich tun, dass du mit mir gerne Sex haben möchtest? Ja,
das ist ein wunderschöner Satz, ja genau. Was kann ich tun, dass du gerne Sex mit mir haben möchtest? Ein wunderschöner Satz, und das ist ja der Kernbestandteil von diesem Geben und Nehmen. Ja, wir müssen tatsächlich eine bestimmte Form von Verhältnis haben, damit wir auch nach der Geburt eines Kindes oder mehrere Kinder noch Sex haben. Ja, wir müssen uns umeinander kümmern und wir müssen uns fragen, was kann ich tun? Ja,
ja, da fühle ich mich gesehen, da fühle ich mich verstanden, da fühle ich mich abgeholt. Da habe ich direkt, da geht mir das Herz auf und ich denke, dieser Mann interessiert sich für mich. Das ist schon die halbe Miete, ja. Und das Zweite ist, ganz kurz nur, um das zu Ende zu bringen, ist, dass die Frau vielleicht ihren Mann auch, finde ich ein sehr wirksames Tool auch, das gibt es ja aus dem Coaching, ja, warum verletzt es mich denn, wenn ich sowas höre? Oder warum macht es mir Angst? Oder warum könnte es mir Angst machen? Ja, weil das ist keine Schuldzuweisung, ihr Männer seid alle so oder ich habe Angst vor dir oder du hast auch das schon oder was auch immer, sondern auch das bringt das Paar auf eine Ebene, wo Mitgefühl, ja, da wird ja dann der Verstand sucht dann nach Gründen, warum ich muss mich jetzt in meine Frau hineinversetzen oder in andere Frauen, was macht das denn, was macht Pornokonsum mit ihr, was macht das, wenn ich vertraglich festhalten möchte, dass wir Sex haben, was macht das mit ihr, wenn ich mich beschwere, dass wir zu wenig Sex haben? Ja, und so weiter und so fort. Und das bringt das Paar dann auf eine Ebene, wo man gut darüber sprechen kann und wo der Mann dann vielleicht auch was dazulernen kann. Denn in der Welt, wo Pornos und alles ständig verfügbar ist, ja, dann vielleicht kommt man zu dem Schluss, dass man denkt, Frauen sind willig und die wollen das und was auch immer, ja. Wenn man drüber nachdenkt, dann eben wahrscheinlich nicht mehr.
Ja. Männer haben da eine Aufgabe, auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ich plädiere jetzt nochmal sehr deutlich. Ich komme ja aus einer sehr kleinen, konservativen Stadt aus dem Hochsauerland, Marsberg. Schöne Grüße gehen raus an alle, die da zuhören. Und das Erste, was ich hier über sexuelle Gewalt gelernt habe, war, da war ich 18, eine Bekannte, sage ich mal, gute Bekannte, die mir erzählte, dass sie im Alter von 16 Jahren vergewaltigt wurde. In dieser Stadt. Also Friedrich Merz wohnte ja nebenan sozusagen, ne? Ist die Nachbarstadt, wo er aufgewachsen ist. Es waren keine Ausländer, die das gemacht haben. Nein, nein. Der Sohn des Rechtsanwalts hat es gemacht. Papi war Rechtsanwalt. Der war unangreifbar. Da war nichts zu machen. Es hätte kein Prozess gegeben, keine Anzeige, nichts dergleichen. Das war unvorstellbar. Die hat es geschluckt und hat es hingenommen. Also es sind in gewissem Sinne die sich unangreifbar fühlen und das vielleicht auch sogar sind in diesen Konstruktionen. Das war das Erste, was ich gehört habe. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Aber das andere, ich wollte noch was dazu sagen, weil wir das jetzt die ganze Zeit so betonen, dass es Übergriffe sind, die auf Frauen stattfinden. Was wir selten thematisieren, ist, in welchem Ausmaß Männer auch Opfer sind. In dem Fall handelt es sich nur in seltenen Fällen um Täterinnen. Auch das gibt es natürlich. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt da draußen auch Frauen, die Übergriffe durchführen auf ihre Kinder, auf Kinder von anderen Familien. Das gibt es. Es ist eine Minderheit, das wissen wir. Es ist also deutlich weniger als bei Männern. Aber es gibt es. Und das ist auch nicht, wirklich nicht ohne. Gar keine Frage. Aber wenn man so rumfragt, dann merkt man ja doch, auch bei Übergriffen auf Männern, huch, das sind ja auch wieder alles Männer, die das gemacht haben. Und Marsberg gehört zur Diözese Paderborn. Paderborn hat den Erzbischof Degenhardt gehabt und ich musste in der Kirche noch für ihn beten, Erzbischof Degenhardt, dass Gott ihm auch ja dafür ein langes Leben sorge. Und dieser Mann hat sein Leben lang Jungen missbraucht. Und in seiner Diözese haben das über 200 Priester auch getan. Über 200. Und das ist natürlich für mich unheimlich komisch, weil ich war auf einer Kinderfreizeit von einem dieser Priester. Ja, der machte eine Kinderfreizeit. Der fuhr mit allen Kindern, fuhr der weg. Über Wochen fuhr der weg. Und jetzt stehe ich also da und kann mich fragen, ja, warum hat er denn das gemacht? Hatte der wirklich Interesse an Kindern oder hatte der Interesse an Kindern? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das hinterlässt so ein schales Gefühl. Also, wir müssen akzeptieren, auch wenn Männer von Übergriffen berichten. Ich kann jetzt selber auch sagen, also wenn ich so nachdenke, würde ich sagen, es gab mindestens 3 sexuelle Übergriffe in meinem Leben. Als Junge oder junger Mann. Sehr seltsame Geschichten, die da passiert sind, wo ich im Nachhinein sagen würde, ja, das war ganz klar, sexueller Übergriff. Da fasst einem jemand in den Schritt, da zieht jemand plötzlich seinen Penis raus, unvermittelt bei einer Massage, die man hat, weil ihm der Rücken wehtut und so weiter. Also solche Dinge. Ich habe sowas erlebt. Ja, und ich kann nicht davon ausgehen, dass das bei anderen Männern anders ist. Und Männer neigen nicht dazu, sowas zuzugeben überhaupt, dass sie auch Opfer werden, dass da was passiert, was unmöglich ist. Aber ich kann eins bestätigen. Alle diese Übergriffe erfolgten von Männern und nicht von Frauen. Das habe ich nicht erlebt, obwohl ich später, wie gesagt, lernen musste von Frauen, die mir das erzählt haben und sagten, nein, es war meine Mutter. Also es gibt auch Frauen, die sowas machen. Ich will das der Gerechtigkeit halber nur auch sagen, weil es für die sexuelle Gewalt von Frauen erlebt haben besonders schwer ist. Und das ist auch wieder eine Form von Sexismus, weil Frauen tun sowas nicht, sagt unsere Kultur. Nur Männer tun das. Eine Frau kann das gar nicht tun, das ist gar nicht möglich. Natürlich kann die das tun. Es hat oft ein bisschen andere Formen. Und das Problem, was ich damit habe, ich rede jetzt sehr lange darüber, aber ich habe, seit ich angefangen habe zu arbeiten, Anfang der 90er als Journalist, habe ich dieses Thema gemacht. Es ging immer um dieses Thema auch, sexuelle Gewalt an Jungs und sexuelle Gewalt an Mädchen oder sexualisierte Gewalt, sagte man oft. Und ich habe das 10, 15 Jahre gemacht, bis ich nicht mehr konnte. Dann war es mir zu viel und ich sage, jetzt ist Schluss. Das ist ein so schwieriges Thema. Ich halte es nicht mehr länger aus. Es kommt mir heute zugute, weil ich in der Beratung dann auch oft sehr genau weiß, wovon die Menschen reden, die zu mir kommen. Und ja, so, das wollte ich unbedingt loswerden. Nur mal, um eine Vorstellung davon zu geben, wie kompliziert das ist. Und was ich auch noch loswerden will, ist, die Dinge sind nicht schlimmer geworden seit damals. Ich habe von dieser Vergewaltigung erzählt, die mir erzählt wurde. Das sind die 70er Jahre, Ende der 70er Jahre. Es ist seither nichts schlimmer geworden, auch wenn wir heute mehr zur Kenntnis nehmen. Es gab Zeiten, die waren viel, viel schlimmer.
Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, das stimmt, weil wir haben das ja auch beide im Coaching, in der Beratung, dass Frauen, dass es jetzt heißt, ja, ich entwickle Männerhass aufgrund dieser Erfahrung oder aufgrund dessen, was ich so höre. Und das ist mir halt auch ein wichtiges Thema, denn ich verstehe das total. Und deswegen sage ich jetzt, wenn ihr Männer, wenn ihr wollt, dass wir euch weiter vertrauen und dass wir eben nicht in Hass verfallen, dann ist es ganz wichtig, was dazu zu sagen und sich da ganz klar dagegen zu positionieren und anzufangen, uns zu verstehen zu wollen. Ja, oder auch das einzuordnen, was einem vielleicht selbst passiert ist. Und ich finde deswegen auch das so wertvoll, dass du als Mann, Christian, jetzt hier das auch nochmal klar sagst und dass du auch dann in Beratung sagst, nein, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht okay, das war Gewalt, hat Folgen. Und das von einem Mann zu hören, tut nochmal anders gut, ja, weil das ist dann ein Teil der Wiedergutmachung. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass Männer aktuell Männer korrigieren. Denn insbesondere diese Männer, die das tun, haben ja keinen Respekt vor Frauen. Es ist wichtig, dass Männer das gegenseitig auch tun und auf den Tisch hauen. Das ist an der Stelle sehr, sehr wichtig. Ja, und dass wir nicht vom Glauben abfallen und deswegen, dass wir das Gespräch aufsuchen und dass sich da nochmal anders Gedanken drüber zu machen, anstatt in die Defensive zu gehen und Verantwortung von sich zu weisen oder zu sagen, naja, aber ich habe halt das Recht oder Frauen machen auch schlimme Dinge. So wird es nicht besser. Und insbesondere nicht in Beziehungen, weil da fängt ja alles an und wir erziehen Kinder. Und ja, da miteinander zu zeigen, was bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen? Was bedeutet es, Mitgefühl füreinander zu haben? Was bedeutet es, Interesse füreinander zu zeigen, sich gegenseitig zu verstehen und zu sehen in seinem Schmerz und in seinen Wünschen und Bedürfnissen und gemeinsam an dieser Beziehung zu arbeiten und eben nicht Ausflüchte in Pornos oder Prostitution oder Gewalt dann zu nehmen. Ich bin mir sicher, wir wurden jetzt nicht allen gerecht, die jetzt zugehört haben, weil es einfach auch ein sehr delikates Thema ist. Und man könnte da viele Folgen füllen. Und mir ist es auch ein großes Anliegen, dass wir noch auf das Thema Pornokonsum und dir auch, Christian, ne? Wir reden immer wieder drüber.
Das wird immer wichtiger in der Beratung, dass wobei das Problem für mich ja dann ist, dass die jungen Frauen, die schreiben uns dann ja und sagen, ja, was soll ich tun? Also mein Partner, er hat keine Erektion, er guckt aber Porno, da hat er eine Erektion, bei mir hat er keine, was soll ich tun? Also die jungen Männer, die keine Sexualität mehr haben, sondern nur noch Pornoerfahrung. Und wir werden da mal eine Folge drüber machen. Und was es mit Menschen macht, und zwar mit beiden, also dem Mann und der Frau, das ist wirklich schrecklich. Das ist wirklich unangenehm mit anzusehen. Und das spielt in der Beratung eine zunehmend große Rolle. Ja, ich muss da immer öfter nachfragen bei den Jüngeren, weil für die Jüngeren, und mit Jüngeren meine ich so unter 30, war Pornografie viel, 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 viel zugänglicher und viel eher zugänglicher als bei den Älteren. Also so ab 40 gibt es da eine Zugänglichkeit. Aber dass es so mit 12, 13 schon losgeht und pausenloser Pornokonsum eben möglich ist, das haben wir eben eher bei den jüngeren Gruppen. Das ist ein Sozialexperiment, sage ich immer. Das ist eines der größten Sozialexperimente der Geschichte, das wir da durchführen in Echtzeit. Und es geht nicht gut aus bisher, gar nicht. Und da müssen wir etwas tun als Gesellschaft, in meinen Augen. Sollten wir uns dessen klarer werden, was da passiert. Und ich bin ja auch immer dafür dann, dass die jungen Männer das als Problem begreifen, was sie da tun. Und gar nicht so sehr jetzt nur sagen, ach, die armen Frauen. Es ist richtig, das ist für die Frauen, die so an solche Männer geraten, schlimm. Aber ich bin ein Mann. Ich finde, für die Männer ist es schlimm, ja, die keinen Sex mehr haben können oder nicht imstande sind, normale Sexualität zu haben. Ja, wir müssen das aufnehmen, denn das spielt eine ganz große Rolle für die Jüngeren hier, die hier zuhören. Das ist so, ich habe das neulich zum ersten Mal, also ich war ja bei den Kollegen von der Paarflüsterei und habe das zum ersten Mal in meiner Liste, worauf muss man achten bei der Partnersuche, als Punkt 6 aufgenommen, dass ich sage, naja, ich glaube, junge Frauen sollten junge Männer mal fragen, welche Erfahrungen mit Sex sie überhaupt haben. Ja? Und haben die denn überhaupt schon reale Sexualität erlebt in einem ausreichenden Maße oder haben die nur 1500 Mal Pornosex gehabt und darauf kommen dann die 5-mal, wie soll ich sagen, geskripteter Sex, nenne ich das dann, ne?
Ja, aber auch Ü30, es gibt genug Pornosüchtige und ja, das hat Auswirkungen für die eigene Sexualität, für die gemeinsame, aber auch wenn man als Frau das mal geguckt hat, macht das auch was mit dem Männerbild, bei Frauen, bei Männern macht das mit dem Frauenbild. Ich finde das ja sehr, sehr weitreichend. Und jetzt hast du das Thema Partnersuche schon so schön angesprochen, indirekt, und das ist jetzt ein großer Sprung. Und gleichzeitig doch auch sehr wichtig, denn man kann ja von vornherein schauen, dass man also dafür gut Sorge tragen, dass man sich einen Partner sehr bewusst wählt. Und da stehen wir ja beide das ganz stark dahinter. Ja, wollen das Thema gerne mal wieder, denn wir hatten jetzt viel, viel Baby, viel Partnerschaft, viel ein anderes, aber wir wollen ja die Singles an der Stelle nicht verlieren. Und da habe ich jetzt neulich mein erstes Coaching nach dem Wochenbett ist bei mir hängen geblieben. Davon möchte ich gerne berichten und anderen Frauen und Männern gerne helfen, davon zu profitieren. Ja, und wir freuen uns auch über Weiterempfehlungen und tolle Bewertungen und gerne auch Feedback an uns. Und ja, danke fürs Zuhören. Und wie gesagt nochmal, das Thema ist groß, es ist sehr sensibel. Es war uns wichtig, überhaupt was dazu zu sagen, und gleichzeitig kann man auch ganz schön zerrissen werden. Bitte seid wohlwollend mit uns und gerne, wenn euch was gefehlt hat, dann reden wir da auch gerne nochmal drüber. Dann schreibt uns insbesondere nochmal direkt eine Mail, dann können wir darauf ganz bewusst eingehen.
Gut, dann schreibt uns gerne weiterhin an liebe@welt.de. Wir freuen uns über alle Zuschriften, ja, auch wenn wir nicht alle behandeln können.
Und ansonsten, wie immer, alles Liebe.
Bis dahin.